Das SWR-Interview der Woche mit Dr. Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees Deutscher Katholiken. Mein Name ist Silke Arning. Grüße Sie, Frau Dr. Stetter-Karp.
Ich grüße Sie auch, Frau Arning.
Nach 2 Jahren Pandemie wieder ein erster echter Katholikentag. 30.000 Menschen werden erwartet zu diesem 102. Katholikentag in Stuttgart. Wie fühlt sich das an?
Spannend und auch Vorfreude. Ich habe erst vor 2 Wochen den Deutschen Fürsorgetag hinter mir. Aber der Katholikentag ist nochmal eine andere Nummer, weil eben nicht nur die Fachwelt sich trifft, sondern Menschen aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus Gemeinden, Christen und Christinnen. Also ich glaube, ein buntes Völkchen und darauf freue ich mich.
Ein buntes Völkchen, das singt und gute Laune mitbringt und sich hoffentlich in vielen Begegnungen persönlich von Angesicht zu Angesicht austauschen kann. Das ist ja das Schöne an einem solchen Christinnen- und Christentreffen. Haben Sie Angst vor Corona?
Sie meinen jetzt unter den aktuellen Bedingungen. Ich hätte vor ein paar Monaten ganz sicher noch mehr Angst gehabt. Nein, ich bin gelassener, als ich im Winter war. Ich weiß, es wird wiederkommen, bin ich sicher. Aber der Mai passt schon ganz gut für den Katholikentag jetzt.
Wie gesagt, zum ersten Mal wieder ganz persönlich. Man darf sich freuen. Zugleich muss man sagen, hat man das Gefühl, die Welt ist ja gerade voller Probleme. Stichwort Ukraine, Krieg, Corona haben wir schon genannt. Dann die Angst vor einer Inflation. Wie bekommen Sie als Veranstalterin oder besser gesagt das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken als Veranstalter das alles unter einen Hut?
Entscheidend ist für uns als Zentralkomitee, dass wir dem Leben ins Auge schauen, also die Lebenswirklichkeit auch zulassen, die sich auch in der Vielfalt unserer Organisation spiegelt. Es ist natürlich schon eine Portion Zumutung jetzt, dieser Angriffskrieg, mit dem niemand von uns gerechnet hätte. Das empfinde ich schon als eine Zumutung zu sagen, nein, es ist nicht überwunden, es kann sich wieder ereignen, es ereignet sich. Und wie steht dann die westliche Welt quasi dem entgegen? Was hat sie aufzubieten? Und ich meine jetzt nicht nur militärisch, sondern auch, welche Kraft kann sie im Sinne der Zivilgesellschaften auch entfalten? Wie viel Demokratieverständnis ist da und sind wir bereit, dafür quasi etwas in die Hand zu nehmen? Ich meine jetzt wirklich auch, dafür etwas aufzubieten. Das finde ich schon eine Frage, die sehr bedrängend ist, weil wir, glaube ich, auch als Deutsche doch uns relativ zurückgelehnt haben. Ich sage jetzt wir, ich meine das umfassend, im Sinne von, ja, wir wissen, Kriege gibt's, aber die sind quasi weit weg und woanders und die Wirklichkeit rückt näher heran.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage, die Sie da gerade angeschnitten haben. Es gibt ja eine große Einigkeit, was diesen Krieg von Putin angeht, also dass man ihn ablehnt und dass wir dagegen sind, das ist ganz klar. Aber die Frage ist ja, was kostet uns dann dieser Krieg tatsächlich? Also wie groß ist die Bereitschaft, höhere Preise für Gas, Kohle, Strom, Öl, für Lebensmittel oder anderes mehr dann in Kauf zu nehmen? Wie ehrlich muss und kann der Katholikentag da sein?
Ich hoffe, dass er sehr ehrlich damit umgeht. Also diejenigen, die auf den Podien sind, auch die Wirklichkeit nicht verleugnen. Ich denke, dass es auch wichtig ist, nicht zu schnell jetzt zu meinen, wir wüssten schon, wie das Glas wieder ganz voll wird. Also man könnte sagen, wir haben ein halb volles Glas. Ich sage das deshalb so, weil natürlich kann ich auch sagen, möglicherweise werden wir in ein paar Jahren sehen, dass es auch eine Chance war, nochmal neu zu denken oder auch auf Schattenseiten zu schauen, die wir auch weggedrückt haben. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Zusammenhang zwischen unserem Lebensstil und der Frage, wie wir jetzt sehen, wie abhängig wir von Getreide aus der Ukraine sind. Was ereignet sich in Afrika? Also wir haben ja, ich denke schon seit 2-3 Minuten an einen Slogan, den wir in der Caritas bei einer Jahreskampagne hatten in Deutschland. Weit weg ist näher, als du denkst. Das ist mir in den letzten Wochen immer wieder eingefallen. Das ist so ein ganz schlichtes Wort, aber da steckt natürlich ungemein viel drin, weil wir sind auf einer doch gewohnten Bahn im Westen und sich dem auszusetzen, wie hart das Leben in anderen Kontinenten auch ist und unter welchen Zumutungen Menschen überleben, das kann man ja nur immer wieder wirklich an sich heranlassen. Und insofern wünsche und erwarte ich vom Katholikentag, dass er diese vielfältige Realität an sich heranlässt.
Also gerade dieses Thema auch Ehrlichkeit ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es gab auch schon vor dem Ukraine-Krieg kriegerische Auseinandersetzungen, beispielsweise in Syrien. da hat es nicht so eine große Solidaritätswelle gegeben. Also das auch mal zu hinterfragen, ist, denke ich, eine Aufgabe des Katholikentags.
Ja, und weil Sie das Stichwort wir, also das benutzen wir alle im Alltag ständig, es ist natürlich ein trügerisches Wort, weil wenn ich nochmal in die deutsche Gesellschaft hineinschaue, dann haben wir doch ganz unterschiedliche Betroffenheiten in der Frage, was es uns kostet. Und ich war jetzt gerade in den letzten Tagen im Zug ein paar Mal im Gespräch mit Menschen, die ich nicht kannte, eben über die Frage, ist jetzt das 9-Euro-Ticket der richtige Würfel oder ist das einfach nur die dumme Gießkanne, die immer wieder passiert und enorm viel Geld wird verschüttet quasi. Also das finde ich schon eine ernste Frage. Gelingt es, einigermaßen trennscharf und wirksam die Schwächsten zu unterstützen und nicht zu sagen, alle brauchen das jetzt, ja? Alle brauchen das gar nicht. Aber wir brauchen natürlich schon einen besseren Blick auf die, die jetzt durch die Inflation und durch die höheren Energiepreise auch in eine enge Lage kommen. Und die gut und wirksam zu unterstützen, halte ich für ein Gebot der Stunde.
Ich denke, das ist auch gerade Ihr Thema. Sie sind schließlich Vizepräsidentin des Deutschen Caritasverbandes. Und ich könnte mir vorstellen, dass man eben aus der Perspektive derjenigen in unserer Gesellschaft, die eher ohnehin eine schwache Position haben, ganz anders auf diese Entwicklung schaut, gerade aktuell. Was nehmen Sie da wahr?
Angst. Also ich nehme bei denen, die betroffen sind, nämlich Angst wahr, auch das Gefühl, abgehängt zu werden. Und das ist, glaube ich, ein gefährliches Moment. Das verbinde ich unbedingt auch mit der Frage, wie stabil unsere Demokratie ist. Das konnte man ja wirklich auch im arabischen Raum, wer wollte, gut sehen. Wenn Menschen sich sehr abgehängt fühlen, dann steigt natürlich auch die Spaltungsgefahr und die Bereitschaft zur Gewaltanwendung. Und ich hoffe, dass wir in Deutschland nicht in die Situation kommen, dass die Gewalt innenpolitisch zunimmt. Ja, das müssen wir wirklich auch beobachten.
Das ist auch ein Thema auf dem Katholikentag, gesellschaftlicher Zusammenhalt, auch die Wehrfähigkeit der Demokratie, der demokratischen Gesellschaft, aber natürlich eben auch der Ukraine-Konflikt. Da kann man gar nicht dran vorbeigehen, wenn ein Katholikentag sich vor dem Hintergrund einer solchen Entwicklung entfaltet. Wie findet denn das Thema seinen Niederschlag in Stuttgart? Oder was haben Sie gedacht im Februar, als Sie von der Nachricht hörten, von Putins Überfall auf die Ukraine? Ach, jetzt müssen wir das ganze Programm ändern.
Ja, ist natürlich im ersten Moment eine Anspannung. Also wir alle wussten, wir werden nicht den Katholikentag umschmeißen können jetzt. Und dann sucht man nach Möglichkeiten, welche Podien, welche Zeitfenster können wir nutzen. Wir hatten im Kulturprogramm schon einiges drin, auch zu Ukraine, aber nicht in den politischen Fragen. Und das mussten wir natürlich nachbessern. Exemplarisch, werden Sie wissen, haben wir das Fenster quasi weißer Fleck genannt, gezielt genutzt am Freitag mit einem Podium. Am Ende würde ich sagen, es bleibt eine Herausforderung auch für die künftigen Katholikentage. Wie können wir noch besser aktuelle Situationen in einer Breite mit einer größeren Vielfalt noch in Veranstaltungen aufnehmen? Ich bin froh, dass uns das so weit gelungen ist, aber da ist immer noch Luft nach oben. Und es ist immer auch eine Frage so, kriegt man diesen Arbeitsprozess auch nochmal so flexibel und flüssig? Das wird eine Aufgabe für uns sein.
Ja, man muss ja sagen, dass Sie jetzt nicht sozusagen als ZDK-Präsidentin sagen, das wird jetzt gemacht, sondern das wächst ja von unten. Die Angebote kommen von unten, von der Basis.
Richtig. Und von daher muss man dann eben ausbessern, nachbessern, nochmal flicken. Und flicken ist nie so ganz angenehm. Ja. Aber es ist tatsächlich ein Flickschuster an der Stelle.
Der Westen und viele andere Länder zeigen sich solidarisch mit der Ukraine. Sie verurteilen den russischen Überfall. Solidarisch heißt eben auch Waffenlieferungen. Und Bundeskanzler Scholz hat diese Entscheidung ja auch erst vor kurzem, am 8. Mai, wieder in einer Fernsehansprache begründet. Wie sehen Sie denn da die Haltung der Kirchen, die ja eigentlich sonst immer in der Öffentlichkeit als diejenigen wahrgenommen werden, die für den Frieden eintreten und die ja militärischen Operationen eher skeptisch gegenüberstehen?
Ja, für die Kirchen ist es natürlich jetzt eine besondere Anforderung, nicht von dem jesuanischen Weg ganz abzuweichen und dennoch den Ukrainern nicht gleichzeitig abzusprechen, dass sie ein Recht haben auf Verteidigung. Dazwischen steht das. Und ich glaube, man kann das auch nur zusammenbringen, wenn man nicht in Entweder-Oder-Kategorien denkt. Zumindest ist es für mich so. Ich glaube, dass es jetzt notwendig ist, anzuerkennen, dass es ein Recht auf eine Verteidigung gibt, Aber das natürlich mittelfristig das nicht die alleinige Antwort sein kann. Deshalb ist eben die Frage, lässt sich Putin erreichen oder wie kann Kyrill beeinflusst werden?
Also
was der Moskauer Patriarch, was kann getan werden, dass Religionen nicht noch zum Oberministrant für Putin werden? Also das ist natürlich schon etwas, was wir unbedingt vermeiden müssen, dass wir uns da quasi irgendwie an den Karren binden lassen. Aber ich glaube auch, dass es zu leichtfertig ist zu sagen, halte die andere Wange hin, jetzt also als politische Antwort und alles gut. Schwierig.
Das kann man, glaube ich, nicht, würde ich auch unterschreiben. Die Frage ist eben, gibt man so viel Geld für jetzt unseren Rüstungshaushalt aus? Und da ist ja enorm aufgestockt worden, was sich dann natürlich auch wieder auf andere Haushalte niederschlägt. Da fehlt dann das Geld natürlich für den sozialen Bereich, für den entwicklungspolitischen Bereich. Und das könnte ich mir vorstellen, wird sicherlich auch bei Ihnen im Zentralkomitee unter den Katholikinnen und Katholiken auch kontrovers diskutiert. Wird das zu einer Zerreißprobe?
Das kann ich noch nicht sehen, aber wir sind vor der Vollversammlung. Wir als Präsidium haben mit einer Erklärung in den letzten Wochen reagiert und wir sehen schon die Notwendigkeit, dass der entwicklungspolitische Haushalt entsprechend auch Unterstützung findet. Das halten wir für dringend, weil wie so oft, wir sehen quasi medial, wie jetzt in diesem Fall Ukraine-Krieg, aber allzu leicht gerät wieder in Vergessenheit, was in anderen Regionen geschieht. Also ich denke jetzt nochmal eben an Afrika. Das dürfen wir jetzt nicht zu leicht nehmen und das nur quasi auf den Osten hin bedenken. Das wäre leichtfertig.
Wie gesagt, der Ukraine-Krieg ist sicher ein dominierendes Thema, aber es gibt eben auch viele andere. Und vor allem vor der Ukraine haben wir natürlich gedacht, dieser Katholikentag wird sich vor allem auch mit der Kirchenkrise befassen, mit der Krise der katholischen Kirche. Stichwort Gewaltenteilung in der Kirche, die Deutsche Bischofskonferenz und auch das Zentralkomitee der deutschen Katholikinnen und Katholiken, die haben sich ja zusammen auf den sogenannten synodalen Weg gemacht, eben um notwendige Reformen in der Kirche zu diskutieren und anzustoßen. Sie selbst sind eine der Moderatorinnen dieses Reformprozesses und Stuttgart ist so eine Art Zwischenstation, könnte man sagen, denn nächstes Jahr im Frühjahr soll dieser Prozess zu Ende gehen. Welche Zwischenbilanz würden Sie ziehen?
Ich ziehe ein positives Zwischenfazit, was die bisherigen Versammlungen und ihre Debattenkultur, auch die Beschlusslagen angeht. Gleichzeitig haben wir enorme Störfeuer aus dem internationalen Raum.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die skandinavische Bischofskonferenz, zum Beispiel die polnische Bischofskonferenz, aber auch konservative Kräfte aus den USA, die mit offenen Briefen, neues Format, uns attackieren. Insofern, es ist natürlich schon so, dass jetzt, wo wir auf eine Schlussetappe zugehen, wir haben im September die vierte Versammlung, im Frühjahr, Sie haben es genannt, die fünfte und letzte, und dann wird quasi auch Schluss dieser Struktur, dieses Weges sein. Jetzt in dieser Schlussetappe bäumt sich natürlich nochmal ein Beharrungsvermögen auf. Auch mit Angriffen. Angriffen, wir wollten die Weltkirche spalten, was uns fernliegt. Wir wollen unsere Situation einbringen und alles dafür tun, dass die katholische Kirche in unserem Land eben in den nächsten Jahren auch noch Menschen erreicht und nicht quasi im Turm hinter den Türen sich verbarrikadiert. Das kann nicht unsere Idee als Laien sein. Völlig undenkbar. Deshalb kämpfen wir natürlich auch, dass es von innen eine Tür gibt, die sich öffnet. Noch versuchen wir es ja von Ihnen. Und gleichzeitig, ich nenne noch ein drittes, wissen wir auch, es kann natürlich im Frühjahr, auch wenn die fünfte Synodalversammlung geschlossen ist, nicht zu Ende sein mit Schrittfolgen. Deshalb sind wir bereits jetzt im September in der Entscheidung für eine auf Dauer gestellte Struktur, das nennt sich Synodaler Rat. Das sind die Einzelheiten noch nicht geklärt. Das wird die Versammlung entscheiden. Das Forum 1 bereitet das vor. Aber die Idee heißt, dass die Laien in Deutschland, die Katholiken und Katholikinnen, die Mandatsträger und Mandatsträgerinnen, gemeinsam mit den Bischöfen in Zukunft einen synodalen Rat bilden, in dem Synodalität, gemeinsame Verantwortung auf Dauer gestellt wird. Und das bedeutet, dass wir in den grundsätzlichen pastoralen Fragen miteinander beraten wollen Und dass wir auch in Fragen der Ressourcen, Stichwort Haushalt des Verbandes der deutschen Diözesen, aber auch in gesellschaftspolitischen Fragen ein neues Gremium aufbauen wollen in gemeinsamer Verantwortung. Weil wir sehen, dass wir hier wegkommen müssen von dieser enormen einseitigen Machtkonzentration, die auch ein monarchisches Prinzip noch in sich trägt, und da nach vorne buchstabieren müssen.
Das ist ja immer die Kritik, also dass es da eben diesen Machtapparat der Amtskirche gibt und keine demokratische Teilhabe, Partizipation ist das Thema, Geschlechtergerechtigkeit ist das Thema in der Kirche. Und ja, wie hoch schätzen Sie denn auch die Leidensfähigkeit engagierter Katholikinnen und Katholiken ein? Also, denn das, was Sie gerade gesagt haben, ist sicherlich bemerkenswert, aber auf der anderen Seite hört es sich schon noch ein bisschen zäh an.
Ja, das verstehe ich von außen, dass es sich zäh ansieht. Und wenn Sie nach der Leidensfähigkeit fragen, ich habe den Eindruck, die könnte fast nicht größer sein. Ich finde sie immens. Das kann ich an vielen Persönlichkeiten wahrnehmen. Und ich sehe einfach, da ist schon so ein Punkt, wo die Frage ist, wie weit wird sich das noch dehnen lassen? Wie weit wird die Geduld wirklich gehen? Ich empfinde es schon als einen Gratweg, ob das überreizt wird. Und ich habe den Eindruck, die konservativen Kräfte, auch in Rom, muten uns da zu viel zu. Und wir werden es für unsere Erzkirche in Deutschland lösen müssen, auch wenn da kein Spaltungsinteresse dahinter liegt. Aber wir können nicht auf jeden warten. Das geht gar nicht.
Ja? Jetzt haben wir ja gerade auch erst im Frühjahr eine große Austrittswelle erlebt. Also da standen die Leute ja quasi Schlange. Eine Reaktion auf das Missbrauchsgutachten für das Erzbistum München. Und da war ja wieder einmal von jahrelanger Vertuschung die Rede. Insbesondere stand der ehemalige Papst Benedikt am Pranger. Er wird da konkret genannt. Also wieder so ein Blick in kirchliche Untiefen, kann man sagen. Wie groß ist denn jetzt tatsächlich der Veränderungswille der deutschen Bischöfe? Sie haben eben auch von Abwehrkampf gesprochen. Also was nehmen Sie da wahr?
Ich nehme wahr, dass ein Teil der deutschen Bischöfe den Ernst der Lage sehr gut erkennt und bereit ist zu springen und bereit ist zu lernen. Es gibt Einzelne, bei denen ich das nicht wahrnehmen kann. Das ist hart, es ist anstrengend. Ich habe im Frühjahr schon mal öffentlich gesagt, dass ich sehe, dass die katholische Kirche allein nicht herausfinden wird. Jetzt ist es notwendig, dass der Deutsche Bundestag hier eine gesetzliche Grundlage schafft. Jetzt nicht natürlich exklusiv für die katholische Kirche. Wir haben ja auch Missbrauch in der Breite, sei es im Sport, sei es in den Familien. Also es ist ein gesellschaftliches Phänomen und für uns natürlich aufgrund des hohen Anspruchs doppelte Fallhöhe, das ist wohl wahr. Aber wir brauchen hier tatsächlich die politische Unterstützung, weil aus einer größeren Distanz eine stärkere Entschiedenheit und Durchgängigkeit in der Bearbeitung notwendig ist. Und wir sind im guten Gespräch schon gewesen mit Herrn Röhrig als bisherigem Beauftragten der Bundesregierung. Und wir haben jetzt glücklicherweise nächste Woche in Stuttgart in der Vollversammlung, die direkt im Katholikentag vorgeschaltet ist, die neue Beauftragte der Bundesregierung, Frau Klaus, mit der wir auch im guten Kontakt sind. Und sie teilt meine Grundlinie und wird uns dabei unterstützen. Ich sage allerdings und nutze hier auch nochmal das öffentliche Gespräch. Es fehlen im Parlament noch die Kräfte, die das entschieden betreiben. Also es sind natürlich Abgeordnete, mit denen wir im Kontakt sind, aber die selber sehen, dass sie noch nicht breit genug aufgestellt sind. Also von daher geht es auch in die Verantwortung der deutschen Politik, wie hier Aufarbeitung für alle Felder mit allen Erfahrungen jetzt nach vorne getrieben wird. Und da geht es auch um Aufbau von Strukturen. Es geht auch um die Frage, welche Entschädigungen Betroffene erhalten. Aber noch mehr geht es um die Frage, ob ihr Lebensweg, der zum Teil sind es ja zerrissene Biografien, man darf das nicht kleindenken, die Wirkungen. Aber ich finde das schon bedrängend und deshalb brauchen wir da einfach eine Anerkennung des Leids.
Also ich höre da raus gerade, Sie wünschen sich mehr Unterstützung durch die Politik. Warum fehlt es da bislang? Haben Sie eine Vermutung?
Ich habe zwei Vermutungen, lass mich aber auch gern noch über weitere belehren. Aber was ich schon sehe ist, es ist ein Thema, das nicht so leicht im politischen Raum bearbeitet wird. Das ist ja doch auch ein Thema, das lange gebraucht hat, um das Licht des Öffentlichen zu finden. Es ist vielleicht auch ein tabuisiertes Thema. Ja, also ich glaube, sexuelle Gewalt, das ist schwierig. Zum einen. Weil lässt man es wirklich auch in der Dimension an sich heran, dann stellt es natürlich auch die Frage, was ist in unseren Familien los, wo sehr oft die nahen Täter sind. Das weiß ich als Sozialwissenschaftlerin schon lange. Es sind ja nicht die Fremden, die uns so in bestimmten Bildern immer vorgestellt werden. Und schauen wir hinter die Kulissen, dann ist es viel härter und rückt viel näher heran an unsere kleinen Zellen, an die Zellen, wo wir Vertrauen brauchen, dringend brauchen. Und dieses Vertrauen, das zerstört ist, das zerstört natürlich auch Leben. Das ist der eine Faktor. Und der andere, es ist vielleicht nochmal schwieriger auszusprechen, ich habe den Eindruck, dass es doch auch eine gewisse Rücksicht vielleicht gegenüber den Kirchen gab und gibt, da näher zu treten und Entschiedenes einzufordern. Das mag bei dem einen oder anderen Abgeordneten auch eine Rolle spielen. Ich nehme so wahr, da geht es wirklich auch um eine neue Kultur zu sagen, die Kirchen haben hier keine Sonderrechte und es gibt kein Extraland. Das wäre wichtig für uns.
Absolut. Zu einem, würde ich sagen, auch sensiblen Punkt in der katholischen Kirche gehört das Feld Geschlechter, eben Gerechtigkeit. Wir haben ja auch eine bemerkenswerte Initiative erlebt im Frühjahr, Hashtag Out in Church, also für eine Kirche ohne Angst. Und da geht es im Prinzip darum, da haben sich queere kirchliche Mitarbeitende geoutet. Ist dadurch etwas in Bewegung gekommen? Konnten Sie das beobachten?
Ja, ganz erstaunlich. Wir haben seit Jahren, nicht nur in der Caritas, sondern auch in anderen Organisationen, in den Hilfswerken oder in anderen Organisationen, die Arbeitgeberfunktion haben, die große Diskussion um die Frage, wie die Grundordnung, das spezielle katholische Arbeitsrecht, der dritte Weg, wie das weitergehen kann. Und zwar insbesondere dahingehend, ob es noch der jetzigen Situation angemessen ist, von Menschen in ihrer persönlichen Lebensführung Loyalität quasi zu messen an der Frage, mit wem sie verheiratet sind, an der Frage, ob sie katholisch sind, an der Frage, ob sie sonntags in die Kirche gehen, das würde ich jetzt schon sagen, Vergangenheit, also es an solchen Fragen zu messen, aber quasi an der persönlichen Lebensführung festzumachen. Während wir schon, ich habe selber auch in den letzten 15 Berufsjahren sehr intensiv daran gearbeitet, anderes aufzubauen, sehen, es braucht natürlich auch eine entsprechende Verpflichtung der Organisation. Also nicht, wir können das nicht auf den Einzelnen ablegen, sondern eben auch fragen, was tragen wir denn dazu bei, dass wir ein Profil auch ausatmen? Also sei es jetzt in der Frage, gibt es in der Pflege eine Zeit dafür, unter diesem Akkord sich mal eine spirituelle Auszeit zu nehmen? Oder ist das natürlich außen vor, weil alle im Akkord zu arbeiten haben? Ich überspitze jetzt, ja. Also so Fragen wie, was investieren wir denn da selbst? Und worin erweisen wir uns anders? Müssen wir da anders sein im Handeln? Oder reicht es schon aus, dass wir sagen, wir wissen, warum wir das tun? Ja, also das sind so ganz unterschiedliche Fragen. Und da war schon viel geschehen in der Vergangenheit, aber die Ordnung war immer noch die Ordnung. Das Gesetz war schwarz auf weiß nachzulesen. Und da entsteht im Lauf der Zeit und entstand, ich würde sagen, so eine gewisse Form von der Doppelmoral. Und da konnte ich jetzt durch die Initiative Out in Church sehr wohl beobachten, dass die Bischöfe jetzt bereit sind, schneller ins Handeln zu gehen. Und es wird noch dieses Jahr, davon gehen wir aus, eine Veränderung der Grundordnung schwarz auf weiß im Gesetz geben. Das heißt, da ist jetzt ein Tempo drin, der entstand mit auch durch den synodalen Weg und durch diese Initiative. Und ich habe immer wieder den Eindruck, es schadet uns eben nicht, wenn die Skandale in der Öffentlichkeit sind, solange die Kraft da ist, den weiteren Weg zu buchstabieren. Wenn wir natürlich Sackgasse spielen, dann klar, dann ist es brutal.
Nun sind Sie ja nächste Woche als ZDK-Präsidentin total eingespannt, stelle ich mir auf jeden Fall vor. Gibt es trotzdem eine Veranstaltung, von der Sie sagen, die will ich auf keinen Fall verpassen? Also abgesehen von denen, wo Sie zugegen sein müssen.
Ja, selbst wenn ich nicht zugegen sein müsste, bin ich ganz sicher, dass ich mir nicht nehmen lassen würde, also einfach, wenn ich dort als Teilnehmerin wäre. Ich wollte unbedingt dabei sein, weil es mir am Herzen liegt, dieses Friedensgebet für die Ukraine, wo wir auch mit den Glocken in der Stadt, mit Friedensglocken begleiten werden. Das ist für mich ganz wichtig, dass wir dem auch spirituell, auch rituell einen Ausdruck verleihen. Gar keinen hoch aufgetreten, sondern mit einem schlichten Ton, in einer schlichten Haltung. Aber das ist für mich wichtig in der jetzigen Situation. Da nicht dabei zu sein, fände ich vertan.
Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Katholikentag und vielen Dank an Dr. Irmestetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholikinnen und Katholiken, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.